Guten Morgen, auch von mir. Meine Kinder sind jetzt fast im Mini-Gottesdienst. Da kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Eine ganz schlechte Müttergewohnheit. So ähnlich wie das Recht haben. Könnt ihr euch daran erinnern, wie ärgerlich das war, wenn eure Mütter Recht hatten? Ich beobachte das jetzt aus der anderen Perspektive. Und es ist keine böse Absicht. Wenn ich unsere Kinder vor Gefahren oder vielleicht auch einfach nur Unannehmlichkeiten warne, die ich schon quasi sehen kann. Ich sehe die Situation und ich sehe, wie sie weitergehen wird. Und dann sage ich was und es führt nicht immer zu Freude. Manchmal sind es ja auch nur Kleinigkeiten. Naomi zum Beispiel trägt gerne Leggings. Also genau genommen trägt sie nur Leggings. Strumpfhosen und Hosen gehen gar nicht. Vergesst es. Wir diskutieren das auch nicht mehr im Winter, wenn es kalt ist, trägt sie zwei Leggings übereinander. Das ist die Alternativlösung, die mir dann irgendwann eingefallen ist. Und das Problem ist aber, dass sie beim Übereinanderziehen krempeln, wie Naomi sagt. Ihr wisst, was ich meine. Und insbesondere natürlich absehbar, wenn man eine kleinere über eine größere anzieht oder eine dünnere über eine dickere. Das sage ich ihr dann schon mal. Führt regelmäßig zu Ärger. Tja. Ich denke manchmal morgens, wenn ich den Kindern beim Anziehen helfe, dass es ja so einen Lerneffekt geben könnte. Also ich meine, so nach 100 Mal Mama hatte recht, könnte es ja eigentlich auch sein, dass sie irgendwann mal realisiert, Mensch, sie sagt es mir schon vorher, es wird gleich ein Problem geben mit den Leggings. Und dann könnte sie ja auch einfach auf mich hören. Okay, ihr wisst, wie es läuft. Genau genommen, wenn ich das Alte Testament lese, sehe ich da ähnliche Verhaltensweisen beim Volk Israel. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, würde ich auch zugeben, dass es mit mir und Gott auch schon mal ganz ähnlich läuft. Bei euch bestimmt nicht, das glaube ich jetzt mal einfach so. Ja, wie oft vertrauen wir Gott nicht, obwohl er schon so viel Gutes in unserem Leben bewirkt hat. Und es gibt immer wieder diese Situation, wir haben Angst, misstrauen ihm und im Nachhinein denken wir, ja, warum eigentlich? Was war da eigentlich los mit mir? Ich hätte es wissen können. Der heutige Palmsonntag läutet die Karwoche ein, in der wir am Ende das Ereignis feiern, auf dem unser Glaube begründet, die Auferstehung von Jesus Christus. Eine ganz besondere Woche im Kirchenjahr. Und einige von uns haben mit der Taufe bezeugt, dass sie das ganz persönlich für sich annehmen und dass sie ihr Leben danach ausrichten wollen. Aber auch die Taufe bewahrt uns nicht vor Zweifeln. Und die Übergabe unseres Lebens an Gott garantiert nicht, dass wir nie wieder gegen seinen Willen handeln. Unser Leben bewegt sich dauerhaft zwischen zwei Polen, dem, wie auch immer man es nennen mag, egoistischen, weltlichen Leben und dem Leben nach Gottes Maßstäben. Und irgendwie kommt es immer wieder dazu, dass wir in alte Gewohnheiten zurückfallen. Es scheint auf absurde Weise naheliegender, an Gottes Güte zu zweifeln, als auf ihn zu bauen. Ich bin schon vor einem Vierteljahr auf die These gestoßen, dass der Zug durch das Rote Meer mit der Taufe verglichen werden kann. Die Idee hat mich dann so lange nicht mehr losgelassen, bis ich Birgit gefragt habe, ob ich nicht doch noch darüber predigen kann, auch wenn wir in der Mose-Geschichte eigentlich schon viel weiter sind. Und so kommt es jetzt, dass wir heute noch mal die Mose-Geschichte ziemlich weit zum Anfang zurückdrehen und dieses Ereignis anschauen. Meine Fragestellung dabei ist die, wie wir dahin kommen können, Gott noch mehr zu vertrauen und noch mehr im Bewusstsein der Erlösung zu leben. Jetzt zum Text. Israels Durchzug durch das Schilfmeer. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern am Meer. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und sie taten so. Da möchte ich schon mal gleich einhaken. Die Frage des verstockten Herzens stößt mir auf. Modern würde man doch fragen, war der Pharao überhaupt schuldfähig, wenn Gott sein Herz verstockt hat? Ich habe da mal recherchiert. Es gibt keine klare Antwort. Genau genommen gibt es eine riesengroße theologische Diskussion über diese Fragestellung. Auch dieser Gesamttext des Auszugs aus Ägypten beantwortet die Frage nicht. Es wird nämlich ab und an die Formulierung benutzt, der Pharao verstockte sein Herz und Gott verstockte das Herz des Pharao. Unabhängig davon, wie wir persönlich diese Frage beantworten würden, passt es sehr gut zu meiner Vorstellung vom Pharao, dass er sofort die nächste Chance zum Machterhalt ergriffen hat und sich auch nicht von jüngsten Ereignissen wie den Plagen mit Hagel, Viehpest und Tod der erstgeborenen Söhne davon abhalten ließ. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Gott in diesem speziellen Fall nicht viel verstocken musste. Dieser Typ, der wollte einfach seine Macht erhalten und war so besessen davon, sie vollumfänglich zu erhalten, dass er gar nicht anders konnte, als die erste Chance zu nutzen und die Israeliten wieder in seinen Machtbereich zurückzuholen. Unerschrocken fährt er alle verfügbaren Geschütze auf. Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk, und sie sprachen: Warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rossen und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahiroth vor Baal-Zephon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zum Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Die Israeliten ihrerseits haben auch nichts aus der bisherigen Geschichte gelernt und beschweren sich bei Mose und jammern und bereuen alles, was bisher geschehen ist, was ich schon erstaunlich finde. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Mose wahrt gegenüber dem Volk Haltung, aber wenn ich das richtig verstehe, dass Gott zu ihm sagt: Was schreist du zu mir, sah es in ihm drin auch anders aus. Der auserwählte Leiter des Gesamtprojekts hat Angst. Wir können uns also in dem Bewusstsein unserer Zweifel und Schwächen mit jeder beliebigen Hauptperson dieser Geschichte identifizieren. Keiner von ihnen hat die großen Wunder Gottes der letzten Wochen noch bewusst vor Augen. Und alle denken nur innerhalb ihrer menschlichen Möglichkeiten. Gott lässt sich zum Glück von ihren Zweifeln überhaupt nicht beeindrucken und gibt Mose direkt die nächste verantwortungsvolle Aufgabe. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, dass die Israeliten hineingehen, mitten durch das Meer auf dem Trockenen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter ihnen herziehen, und will meine Macht, meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen und Reitern. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Reitern. Da erhob sich der Engel des Herrn, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. An dieser Stelle kommt die Frage auf, wie tief das Wasser war, durch das die Israeliten da zogen. Ich habe mir mal die geografische Karte angeschaut, genau. Und das Schilfmeer bzw. die Bitterseen, um die es sich dabei wahrscheinlich gehandelt hat, werden mit einer Wassertiefe von bis zu 20 Metern angezeigt. 20 Meter finde ich jetzt auch noch ganz ordentlich. Ich dachte, gehen mal auf Nummer sicher. Vielleicht waren es ja nur so 2 bis 5 Meter Wassertiefe. Aber selbst dann wird sich, wenn das Wasser, so wie das im Text steht, eine Mauer zur Rechten und zur Linken war, ganz ordentlich aufgetürmt haben. So 4 bis 10 Meter Wasserwand werden es auf jeden Fall gewesen sein. Und das stelle ich mir echt unheimlich vor. Ich habe mir so überlegt, wie das wohl war. Die sind am Strand losgelaufen mit ihren Tieren, ihren Familien, so alles, was sie noch irgendwie an Hab und Gut dabei hatten. Am Anfang geht es ja noch, ne, dann ist das Wasser nur so ein bisschen tief. Und dann irgendwann ist es richtig Meter hoch, Haus hoch. Und man läuft da so durch. Ich habe die Distanz jetzt nicht überprüft. Ich denke, am Horizont haben sie irgendwie das andere Ufer, Berge oder irgendwas gesehen. Aber eigentlich präsent ist dieser Weg, der nächste Schritt zwischen diesen beiden Wasserwänden. Und die Tiere waren sicher auch ganz schön unruhig. Die fanden das auch unheimlich. Die Kinder wahrscheinlich auch. In meiner Vorstellung war es ganz still, als sie da durchgezogen sind, weil sich keiner mehr traut, irgendwas zu sagen. Alle sind von dieser Situation so erschüttert und gefangen genommen, dass sie einfach nur denken, okay, wir gehen jetzt immer weiter Schritt für Schritt und irgendwann kommen wir auf der anderen Seite an und haben es geschafft. Jeder macht sich so seine eigenen Gedanken. Vielleicht eine klassische Situation dafür, dass nochmal so das ganze Leben an einem vorüberzieht. Und die Israeliten haben sicher während des ganzen Durchzugs ganz präsent gespürt, wie sehr sie auf Gott angewiesen waren. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. Und als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über das Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter, lasst uns fliehen vor Israel. Der Herr streitet für sie wie der Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Reiter. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen, so stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Ich vermute, dass die Israeliten sich noch einige Tage wie neugeboren gefühlt haben. Wir kennen das doch alle, wenn eine kritische Situation überstanden ist, dann bleibt noch so ein paar Tage dieses ganz frische und freie Gefühl, dieses Staunen, dass wir leben. Und das folgende Kapitel berichtet auch von einem großen Lobgesang. Gleichzeitig stelle ich es mir auch ganz schön unheimlich vor, dass sie die toten Ägypter ans Ufer trieben. Ein sichtbarer Beweis dafür, dass dieses Problem ein für alle Mal erledigt war. Gott hat in der Tat für die Israeliten gekämpft. Sie mussten nur durch das Meer hindurchgehen. Gott hat die Schlacht für sie geschlagen, und zwar auf ganz ungewöhnliche Weise. Während der Pharao glaubte, dass das Volk sich in einer Sackgasse befand, hat Gott einen ganz unerwarteten Weg zum Entkommen eröffnet, der gleichzeitig endgültig die Machtfrage geklärt hat. Es gibt danach keine Angriffe mehr, auch keine Rückholversuche. Das Thema ist abgeschlossen. Die Israeliten können sich ihrer Zukunft zuwenden und in das gelobte Land ziehen. Mir sind dazu zwei Punkte wichtig. Einmal die Veranschaulichung der Taufe im Zug durch das Rote Meer. Und der zweite Punkt, wie ein erlöstes Leben aussehen kann. Zuerst also zur Taufe. Wenn ich an meine eigene Taufe denke, ich bin als Erwachsene getauft worden im Lucherberger See, wie es sich gehört für ein Mitglied der Vineyard Aachen, dann denke ich manchmal, es wäre eigentlich schön, wenn das an sich etwas länger gedauert hätte. Okay, also vorher gab es diese Phase der Entscheidung und Gespräche und Lebensbeichte. Aber dieser Moment, in den Tod Jesus hinein versenkt zu werden, ganz real untergetaucht zu werden in seine Kreuzigung, das ist ja nur ganz kurz. Ich kann mich noch nicht mal mehr so sehr daran erinnern, wie kalt das Wasser war. Ich weiß, es war eigentlich zu schnell, um das so tief in mein Herz sacken zu lassen, dass es dem entspricht, wie wichtig es mir ist. Und da gefällt mir das Bild, stundenlang zwischen zwei Wasserwänden durchzulaufen und ganz auf mich und Gott zurückgeworfen zu sein. Eine Zeit der Klarheit, in der Prioritäten eindeutig sind. Und ich für mich möchte das Bild auf jeden Fall in die Karwoche mitnehmen, weil ich, also die Kreuzigung ist mir manchmal zu extrem als Bild. Das ruft bei mir im Inneren so viele extreme Reaktionen hervor, dass kann ich mich nicht gut drauf einlassen. Aber die Vorstellung, zwischen diesen Wasserwänden durchzugehen, das ist für mich ein Bild, wie ich mir die Taufe vorstellen kann. Wie ich mich darauf einlassen kann, was das bedeutet. Und manchmal brauchen wir ja Bilder als Hilfe, um unsere Vorstellung, unsere Gedanken anzuleiten. Gott hat für uns gekämpft. Wir müssen Jesus nur nachfolgen. Er hat die Hauptarbeit übernommen. Und was ich sehr schön finde, ist das Bild, dass die Ägypter restlos umkommen. Das bedeutet ja auch, dass Gott unsere Sünden wirklich restlos dort versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Die Macht der Sünde ist gebrochen, endgültig. Auch diese Vorstellung, dass die Leichen ans Ufer treiben, finde ich eigentlich eine Hilfe. Wenn ich mir vorstelle, das sind die Leichen meiner Fehler und Sünden, dann gucke ich sie mir vielleicht doch gerne an. Dann macht es mich vielleicht froh und erleichtert, zu wissen, dass sie restlos umgekommen sind. Aber was ist denn dann unser Problem? Warum gelingt es uns nicht, Gott dauerhaft zu vertrauen? Warum jammern die Israeliten immer wieder? Und warum haben sie und wir immer wieder Angst? Die Israeliten hätten sich damals auf den größten Familienabenteuerurlaub dieser Welt einlassen können. Einfach mal schauen, womit Gott noch so aufwartet. Es war auch nicht schlecht, ganz ehrlich. Jeden Morgen gab es das Brot auf dem Boden zum Sammeln. Wasser, das aus Steinen kommt, bitteres Wasser, das in süßes Wasser verwandelt wird. Genau genommen hätten sie das doch auch von der Fun-Seite betrachten können. Den Thrill genießen. Mensch, es wird gerade eng, was macht er als nächstes? Aber so war es nicht. Und so geht es uns ja auch nicht. Ich will nicht die Herausforderungen unseres Lebens kleinreden. Und trotzdem denke ich manchmal, dass so vieles anders wäre, wenn ich mir in jedem Moment ganz sicher wäre, dass Gott mich hundertprozentig einen guten Weg führen wird. Dass er das gute Ziel vor Augen hat. Dass er alles im Griff hat. Wie kann es denn sein, dass die Befreiung gleichzeitig so echt ist und so umkämpft? Ich denke, ein bisschen ist es das Denken der Sklaven, das tief in uns Menschen steckt. Die Israeliten sind in Knechtschaft aufgewachsen. Sie waren es gewohnt, dass die Ägypter ihnen sagen durften, was sie zu tun haben. Und wir sind groß geworden als Sünder. Ich sage es jetzt mal so fromm. Und diese Gedanken und Gewohnheiten stecken in uns drin, ganz egal, wie frei wir in Wirklichkeit sind, wie real Gott alle unsere Sünden versenkt hat. Die Israeliten sind wirklich frei, ganz real. Sie können in das gelobte Land ziehen. Vor ihnen liegt noch ein Stück Wüste, aber es ist gar nicht so ein endlos großes Stück Wüste. Und dahinter befindet sich das gelobte Land, das Gott ihnen versprochen hat. Das Land, in dem Milch und Honig fließen. Nicht Wasser und Brot, was ja reichen würde, sondern Überfluss, Milch und Honig. Ein lohnendes Ziel mit Zukunft. Ein Land für sie, wo sie ihre Herden weiden können, Äcker bewirtschaften, Häuser bauen und ihre Kinder großziehen. Damals war Großgrundbesitzer vielleicht das Größte, was man überhaupt erreichen konnte. Heutzutage sind die Berufsmöglichkeiten etwas weiter aufgefächert und trotzdem sind unsere Lebensziele doch ganz ähnlich. Und darüber hinaus verheißt Gott uns auch ein Ziel, sein Reich. Und es wird in der Offenbarung beschrieben. Und darüber hinaus spricht die Bibel davon, dass dieses Reich nicht nur in der Zukunft liegt, sondern schon jetzt begonnen hat. In Lukas 17 steht: Die Pharisäer wollten von Jesus wissen, wann wird denn Gottes Reich kommen? Er antwortete ihnen: Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es, denn Gottes Reich ist schon jetzt da, mitten unter euch. An der Stelle ist mir eine Methode aus der Sozialpädagogik eingefallen. Und ich möchte euch zu einem Experiment einladen. Die Methode nennt sich der lösungsorientierte Ansatz. Und er geht davon aus, dass wenn man sich intensiv in den Zustand der Lösung hineindenkt und hineinfühlt, man dieser tatsächlich näher kommt. Man überspringt die Analyse und Behebung des Problems und fokussiert statt auf das Problem auf die Lösung. Das klingt verrückt, funktioniert aber. Und eigentlich haben wir auch allen Grund, so zu handeln. Zum einen, weil unser Problem tatsächlich behoben ist. Jesus ist am Karfreitag für uns gestorben und am Ostersonntag wieder auferstanden. Wir müssen keine Probleme lösen. Wir dürfen uns mit der Lösung beschäftigen. Und zum anderen, weil auch die Bibel vom Ziel erzählt und versucht, uns dafür zu begeistern. Jenseits der sozialpädagogischen Methode möchte ich euch dazu einladen, euch darauf einzulassen. Und ich denke, dass es nicht unsere Gedanken sind, die kommen, sondern dass Gott euch Gedanken schenkt, wie er euch sieht, wie er eure Zukunft vor Augen hat. Als Hilfestellung möchte ich erstmal Texte aus der Offenbarung vorlesen. Und danach habt ihr alle ein bisschen Zeit, in euch hineinzuhören, was das für euch bedeutet. Es geht darum, sich in den Zustand hineinzudenken. Und weil ich denke, dass das für jeden anders aussieht, dass es bei jedem woanders hakt, dass bei jedem ein anderer Schritt dran ist, habe ich das auch nicht ausformuliert. Entscheidend ist tatsächlich, was Gott euch sagt. Wir fangen an mit Offenbarung 21. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott wird uns ganz nahe sein. Nichts steht mehr zwischen ihm und uns. Und seine Liebe wird spürbar alle Wunden der Vergangenheit heilen und uns tief und endgültig trösten. Dann habe ich noch aus Offenbarung 22 ein paar Verse. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechten werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott der Herr wird über ihnen leuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden Gott dienen. Nichts wird mehr unserem Wunsch, Gottes Willen zu tun, im Weg stehen. Wir tun es einfach. Wir selbst stehen uns nicht mehr im Weg. Wir werden mit uns selbst und unseren Fehlern versöhnt sein. Ein Zustand der Entspannung, der Sorglosigkeit, der Freude. Und wir können das Leben gestalten, weil uns nichts mehr aufhält. Ein Leben ohne Überforderung, ohne ein zu viel an Aufgaben und auch ohne Langeweile und ohne Einsamkeit. Gottes Gegenwart wird alles überstrahlen. Ein Leben ohne Nacht, ohne Dunkelheit. Jetzt kommt das Experiment. In der Methode wird die Frage folgendermaßen formuliert, und ich glaube, dass die Formulierung, auch wenn sie jetzt nicht fromm ist, trotzdem hilfreich ist. Stellt euch vor, ihr geht gleich nach Hause. Ihr verbringt den Rest des Tages, so wie geplant. Ihr esst Abendbrot. Ihr macht noch ein bisschen was, dann macht ihr euch fertig, um zu Bett zu gehen. Ihr legt euch hin und schlaft ein. Und heute Nacht, während ihr schlaft, geschieht ein Wunder. Das Problem ist gelöst. Die Erlösung ist real. Du wachst morgen früh auf. Woran merkst du, dass das Wunder geschehen ist? Was würdest du anders machen? Wie würde es sich anfühlen? Ich lasse euch jetzt einen Moment für eure Eindrücke.